So, guten Morgen. Ja, ist ja schön. Also ich genieße sehr, dass mein Mann heute auch mit durfte. Sonst ist es immer so nur Frauenfrühstück und so. Und das finde ich richtig schön, dass es so ein Jedermann, jeder Frau Frühstück auch gibt. Schön, dass Sie alle gekommen sind. Wie schon gesagt, mein Name ist Michaela Diphohn. Wir kommen aus Esslingen. Wir haben 3 Kinder. Die sind alle drüben und frühstücken. Die sind 4, 6 und 8. Und ja, was soll ich noch zu mir sagen? Was interessiert Sie noch? Also was ist ein Heilpraktiker? Also ich bin Heilpraktikerin und bin seit 1999 selbstständig als Osteopathin. Also das erkläre ich dann nachher, was eine Osteopathin ist. Zum Heilpraktikerberuf möchte ich noch kurz was sagen, weil ich da immer wieder auf ein bisschen Fragezeichen stoße, je nach Gemeinde. Weil viele sagen ja, also meine erste Begegnung war, ich habe mich vorgestellt mal, ich bin Heilpraktikerin, dann kam, oh, das ist ja okkult. Dann sage ich, ja, also ich bin jetzt nicht okkult oder was auch immer jemand darunter versteht. Also der Heilpraktikerberuf an sich ist erstmal nicht okkult, sondern das ist eine Erlaubnis zur Ausübung der Heilkunde, so heißt es. Also man legt eine Prüfung ab, die wird vom Gesundheitsamt gestellt. Das sind die Amtsärzte, das ist eine rein schulmedizinische Prüfung. Da wird überprüft, das steht dann nachher auf der Urkunde dann auch drauf. Also man stellt dann keine Gefahr für die Volksgesundheit dar. Und genau. Und dann darf man frei praktizieren. So wie ein Friseur, also die Leute kommen einfach so, ohne Rezept. Und früher war ich Physiotherapeutin, da darf man ja nur auf Anweisung des Arztes handeln. Also wir Krankenschwester, die darf ja nur machen, also was der Arzt verordnet. Und genauso ist man als Physiotherapeutin, also immer auf die Rezepte vom Arzt angewiesen. Und als Heilpraktiker darf ich jetzt frei arbeiten und die Osteopathie ausüben. Das ist einfach mal eine Notwendigkeit, um die Osteopathie machen zu können. Entweder muss man Arzt sein oder Heilpraktiker. So, ich habe viele Dinge, die ich heute vorstelle, werde selber auch gemacht. Viele mache ich auch nimmer. Und ich bin durch diese Suche nach Gesundheit auch immer tiefer in die Esoterik gekommen. Und es war, also ich habe wirklich Gesundheit um jeden Preis gesucht und der Preis war recht hoch. Der hätte mir auch fast das Leben gekostet. Heute würde ich sagen, deswegen bin ich eigentlich auch hier, um Ihnen zu zeigen, dass ich es Ihnen einfach erspare. Sie müssen nicht alles erst ausprobieren. Also ich versuche Ihnen heute einfach eine Orientierungshilfe zu geben, was ziemlich schwierig ist, habe ich gemerkt, weil es ist eine Vielzahl an Informationen, die ich versucht habe, auf eine sehr kurze Zeit zu bündeln. Ich habe jetzt eine Zusammenstellung mal mitgebracht. Und zwar, Moment. Also eine vereinfachte Darstellung. Das ist jetzt so viel Information, da müssen Sie jetzt einfach kurz mitdenken. Ich bin aber auch nachher nur da und beantworte gern auch Fragen. Und zwar, zunächst mal, was sind überhaupt alternative Heilmethoden? Also früher war es ja so, jeder, der sich zum Heilen berufen gefühlt hat, hat geheilt. Und der hat einfach aus seinem Erfahrungsschatz gesammelt, der hat gemerkt, ach, beim Huster hat jetzt dies oder jenes geholfen, bei der Frau Müller hat es geholfen, dann wird es beim Herrn Meier auch helfen. Und dann hat man einfach so aus seinen Erfahrungen heraus gehandelt und hat so ein Repertoire an Erfahrungen aufgeschrieben zum Teil, ohne genau zu wissen, warum hilft es jetzt und was ist jetzt genau da die Ursache für den Husten und warum hat es jetzt in dem Fall vielleicht auch mal nicht geholfen. Also das war einfach noch nicht so ausgereift. Im Zuge der Aufklärung, da wollte man ganz genau wissen, warum hilft jetzt das und was genau passiert im Körper. Und das war die sogenannte naturwissenschaftliche Medizin, die da entstanden ist. Das heißt, man hat untersucht, wie ist der Mensch aufgebaut, ja, wie ist die Anatomie, also wie die Knochen sind und Gelenke und so weiter. Und was sind für biochemische Vorgänge im Körper? Also wenn jemand krank ist, was genau passiert dabei bei einer Krankheit? Was passiert mit den Zellen? Und was genau kann man tun, um jetzt hier heilend zu wirken? Und was dann auch wirklich nur auf Grundlage dieser Naturwissenschaft wirksam ist, das hat man auch eingesetzt. Und alles andere, was jetzt daneben war, was eben nicht auf naturwissenschaftlicher Grundlage ist, das sind die alternativen Heilmethoden. Die existieren also daneben. Die haben also nicht die Naturwissenschaft als Grundlage, sondern sind daneben. Ich habe das jetzt mal so aufteilt. Das ist sehr vereinfacht. Aber so können Sie sich am besten orientieren. Zur naturwissenschaftlichen Medizin, da ist so der Begriff der Schulmedizin, glaube ich, bekannt. Da gibt es internationale Standards, nach denen wird eine Heilmethode geprüft. Man muss es also im Versuch mehrfach wiederholen können. Es muss dann also nicht bloß bei einer Person wirken, sondern muss dann eben bei einer gewissen Anzahl wirken. Da gibt es dann Doppelblindstudien und so weiter. Das nennt man Evidence-Based Medicine heute. Und nach der Grundlage versucht man, eine Heilmethode zu etablieren. Die sonstigen Heilverfahren, die gehören jetzt, also ich habe sie sonstige genannt, das können Sie jetzt zigfach unterteilen. Ich habe sie jetzt unter sonstige. Die sind naturwissenschaftlich nicht erklärbar. Das heißt, die Grundlage ist eben nicht das Wissen über Anatomie, Physiologie und Biochemie, sondern ist meistens ein religiöses Gedankengebäude, zum Beispiel ein fernöstliches Gedankengebäude oder ein Gedankengut von einem Erfinder, also was der sich darunter vorgestellt hat, wie das jetzt wirken könnte. Und dann gibt es noch so ein Zwitterdasein, das sind die klassischen Naturheilverfahren, die stehen so dazwischen. Die haben eigentlich die Naturwissenschaft als Grundlage. Das heißt, die wollen auch auf Grundlage dieser Erkenntnisse, die man gewonnen hat, aus den Zusammenhängen der Biochemie und Physiologie, einfach was im Körper passiert, arbeiten nur mit natürlichen Methoden. Das heißt, nur mit pflanzlichen und physikalischen Methoden. Sind oft auch von der Schulmedizin auch anerkannt. Gemacht wird beides jeweils von Ärzten und Heilpraktikern. Das macht es zum Teil für den Patienten manchmal schwierig, weil früher war es ganz klar, der Arzt, der macht die Schulmedizin, na, und der Heilpraktiker macht alternative Medizin. Heute ist das total vermischt. Also deswegen muss man heute sich einfach gut informieren. Und nicht, wenn irgendwo wissenschaftlich draufsteht. Also ich kriege fast jede Woche irgendwas zugeschickt, dass eine neue Methode wissenschaftlich ist, und dann ist es gut, mal zu gucken, was für eine Wissenschaft steckt denn da dahinter. Es ist nicht alles Naturwissenschaft. Da steht zwar wissenschaftlich, aber das kann ja auch eine Geisteswissenschaft sein, eine Religionswissenschaft. Da ist es mal ganz gut zu gucken, was für eine Wissenschaft steckt dahinter. Und auf Grundlage dessen habe ich auch versucht, jetzt heute zu strukturieren. Und so gehen wir jetzt einfach mal durch. Ich fange mal an mit den sonstigen Heilverfahren. Und zwar erkläre ich erstmal dieses fernöstliche Gedankengebäude. Wenn Sie das verstanden haben, also dann haben Sie so ziemlich fast alles verstanden. Also aufgrund, deswegen ist es jetzt, möchte ich Ihre Aufmerksamkeit sehr fordern. Und zwar dieses Zeichen kennt bestimmt auch jeder, ne? Dieses Yin und Yang Zeichen, das ist das Tai Chi Symbol des Taoismus. Der Taoismus aus China, ne, ist das bekannt. Der Taoismus hat ein anderes Menschenbild wie wir hier. Also im Taoismus ist der Mensch ein Teil des Kosmos. Er wird durchströmt von einer Lebenskraft. Aus der Unendlichkeit des Kosmos stammt das sogenannte Qi oder Qi. Und die Natur und der Mensch werden durchströmt von dieser Kraft. Dieses Qi oder Qi, das ist die sogenannte Lebensenergie, die hat zwei Anteile, das Yin und das Yang. Das sieht man jetzt hier auf diesem Symbol schön. Manche tragen das als Schmuck, ohne zu wissen, was sie tragen. Und Yin und Yang, die müssen immer ausgewogen sein, also in Harmonie. Dann ist der Mensch gesund. Dann ist er im Einklang mit dem Kosmos und mit sich. Das heißt, man geht in der traditionell chinesischen Medizin davon aus, dass auch die Elemente und die zum Teil auch Planeten Einfluss haben auf Organe. Und dieses Zusammenspiel zwischen Makrokosmos und Mikrokosmos, das ist die Grundlage im taoistischen Denken und auch in der traditionell chinesischen Medizin. Hier sehen Sie dann dieser chinesische Mensch da mit so einem roten Strich. Das ist ein Energiekanal. In diesem Energiekanal, man nennt das auch Meridian, da fließt das Qi. Und auf diesem Meridian sind so chinesische Zeichen. Das sind die sogenannten Akupunkturpunkte. Man spricht von 361 Akupunkturpunkten und 12 paarigen Meridianen und 2 Hauptmeridianen. Das ist jetzt so, haben wir es jetzt hier im Westen bekommen. Also ich muss vielleicht dazu erklären, die traditionell chinesische Medizin, wo wir immer denken, die ist so Jahrtausende alt und so, die ist gar nicht so alt, die ist etwa 60 Jahre alt. Mao Zedong hat die für den Westen konzipiert, um uns was zu präsentieren, das, womit wir umgehen können. Weil der Dämonenglaube, Geisterglaube, der passt halt nicht so gut zu uns, hat er gemerkt. Und es lässt sich schlecht vermarkten, schlecht verkaufen. Und es geht hier vor allem um Devisen, um Geld. Also es ist ein Millionenmarkt mittlerweile, und ist auch ein fester Bestandteil des 5-Jahresplans der chinesischen Regierung. Also es geht hier vor allem um Export aus China. Also die traditionell chinesische Medizin, wie wir sie hier kennen, findet in China so gar nicht statt. In China haben sie völlig andere Verläufe von Meridianen, eine völlig andere Anzahl. Sie haben auch Akupunkturpunkte, die wechseln zwischen 200 bis über 1000 Punkte. Da ist es total je nach Landstrich, je nach Schule verschieden. Wir haben jetzt uns auf diese, weil wir sind ja so standardisiert, ne? Wir haben jetzt also 361 Punkte und diese Meridianverläufe. So, weil so können wir denken. Wenn jetzt ein Mensch krank ist, das heißt Yin und Yang ist nicht im Gleichgewicht, dann muss das einfach wieder ins Gleichgewicht kommen. Und wie kommt es ins Gleichgewicht? Zum Beispiel eben durch die Akupunktur, indem man jetzt die Energieströme stimuliert. Das ist jetzt aus der Welt. Es finden Sie aber auch in jeder, mittlerweile sowieso in jeder Frauenzeitschrift, in der Apothekenrundschau auch, dass Energieströme stimuliert werden. Also damit meinen wir dann dieses Qi, das soll da stimuliert werden. Und durch das Setzen der Nadeln auf diese Punkte, das kann man dann energiegebend oder energieentziehend machen, soll dann Yin und Yang wieder ausgeglichen werden und damit ist der Mensch wieder im Einklang mit dem Kosmos und damit wird er wieder durchströmt von Qi. Qi ist die Lebenskraft. Im chinesischen Denken, da geht es immer darum, möglichst viel Qi anzureichern. Also man möchte ein langes, gesundes, irdisches Leben. Das ist so das Hauptziel. In ganzen, Sie kennen die, was vorher auch anklang, ne, dieses Qi klingt ja in Qigong, Tai Chi. Ne, es gibt ja mittlerweile Qi-Maschinen, gibt es ja auch schon. Also ganz interessant, das ist gerade ganz modern, sage ich mal. So, jetzt haben wir mit unserem Denken natürlich damit Probleme. Aber großes Interesse hat die Medizin hier, das einfach zu verstehen. Warum wirkt es jetzt bei manchen nicht? Und wie können wir das erklären? So gab es eine Studie, die wohl größte Studie überhaupt in der Alternativmedizin zum Thema Akupunktur. Und zwar hat man verschiedene Diagnosen sich rausgesucht. Das muss ich vielleicht auch noch erklären. Also in der traditionell chinesischen Medizin oder in China selber, muss ich sagen, spielt die Akupunktur fast keine Rolle mehr. Also da machen das sehr wenige. Hier wird weit mehr akupunktiert wie in China. Wir haben uns jetzt einfach verschiedene Diagnosen rausgesucht. Zum Beispiel die Kniegelenksarthrose war der Rückenschmerzen und Migräne. Und dann wurde akupunktiert. Und zwar eine Gruppe wurde korrekt akupunktiert, direkt also auf diese definierten Punkte. Die andere Gruppe wurde dann irgendwo hingestochen. Und da gab es noch eine Gruppe, da wurde gar nicht mehr gestochen, da wurde so teleskopartig, die Nadeln haben sich so zusammengezogen und einfach so aufgeklebt. Und die vierte Gruppe, das war dann die Gruppe, die wurde schulmedizinisch behandelt. Dann kam ich habe das auch dabei, den Artikel, da hieß es dann ganz groß hier, ne? Also Akupunktur wirkt und es war dann in aller Munde, Akupunktur wirkt. Und das war zunächst mal ein großer Erfolg für die Leute, die Akupunktur gemacht haben. Wenn man die Studien jetzt weitergelesen hat, dann liest man dann, also die Akupunktur, wo man korrekt gestochen hat, wirkt, aber die, wo man irgendwo hingestochen hat, die wirkt genauso. Also die Scheinakupunktur war genauso wirksam wie die korrekt ausgeführte Akupunktur. Und am schlechtesten hat die Schulmedizin abgeschnitten. Das war natürlich für die Mediziner, die ja diese Studie, also es waren ja Ärzte, die das gemacht haben, war das natürlich ein bisschen frustrierend. Dadurch wurde es jetzt einfach auch Kasseleistung, weil sie gesagt haben, die Leute wollen das. Warum auch immer, es hat wohl irgendwie auf jeden Fall, ja, machen Sie es jetzt. Und ich habe zu der Zeit gerade eine Kollegin in Behandlung gehabt, die hat gerade die europäische Akupunktur gelernt und hat sich mühsam diese Punkte gemerkt. Und ich dachte, du weißt, ich mache jetzt auch Akupunktur, ist ja egal, wo ich hinstech. Also ist ja gleich, es wirkt ja genau gleich. Das hat sie dann auch sehr frustriert in ihrem Arbeiten. Und so geht es auch viele, die jetzt versucht, eher wissenschaftlich an das Thema ranzugehen. Da wird man eigentlich, also wenn man mit dem naturwissenschaftlichen Denken an die Akupunktur rangeht, finde ich, wird man eher etwas ernüchtert oder frustriert, je nachdem, wie ernsthaft man es betreibt. Weil man sieht, man kann eigentlich, ob man jetzt korrekt sticht oder nicht, das ist völlig unabhängig, ob es wirkt oder auch nicht wirkt. Man hat dann verschiedene Theorien sich überlegt, ja, warum könnte es jetzt da wirken? Also es wird vermutlich mehr durchblutet, dann der Muskelwiderstand wird gesenkt und das wirkt mehr dann einfach schmerzdämpfend. Also es gibt eine Schmerzverdeckung. Diese Gate-Control-Theorie ist die Grundlage. Oder ein Endorphinausstoß hieß es. Also an der Stelle, wo man sticht, da gehen ja Zellen kaputt. Und deswegen gibt es so einen Endorphinausstoß und so eine Schmerzverdeckung. Das ist jetzt so die westliche Erklärung. Ich habe aber auch Kollegen, die jetzt wirklich ernsthaft mit dem taoistischen Denken auch arbeitet. Und so habe ich eigentlich auch gearbeitet. Ich habe dann mehr Akupressur gemacht, da drückt man mehr die Punkte. Also da wird nicht gestochen, sondern man arbeitet mit den Händen. Wir haben viel mehr energetisch gearbeitet, weil das Denken des Taoisten ist ja auch anders. Also es geht uns ja nicht darum, eine Krankheit zu behandeln, sondern den ganzen Menschen. Also im fernöstlichen taoistischen Denken geht es eigentlich nicht darum, dass ich jetzt den Rückenschmerz behandle oder so, sondern man will ja den ganzen Menschen behandeln. Und zwar sieht man das dann eher als energetische Einheit. Und so ist auch dieser Qi-Fluss, wird er ernst genommen, dass man wirklich diese Energie, die Lebensenergie des Menschen anregen möchte. Und deshalb lernt da auch keiner irgendwelche Punkte auswendig, sondern man spürt den Energiefluss und man spürt, wo der Punkt ist. Also das ist eine mediale oder, wenn Sie wollen, übersinnliche Fähigkeit, dass man sowas spüren kann. Nur da verlasse ich dann tatsächlich die naturwissenschaftliche Medizin komplett und bin dann wirklich in dem spirituellen Gedanken, den ich vorher erklärt habe, des Taoismus. Jetzt haben wir eine Riesenverwirrung, merke ich, unter den Patienten, weil jetzt seid ihr ja, also werdet Sie vielleicht auch sagen, ja, mein Hausarzt, der ist also überhaupt nicht irgendwie chinesisch und der ist also ganz normal, der macht das auch und dann macht sie Sprechstundehilfe und also was ich für Sachen höre, ist unglaublich. Und andere wiederum sagen, sie waren jetzt wo und da war es also mit Buddha-Statue und mit Riesen-Tram-Tram, wo dann alles ein bisschen unheimlich oder vielleicht auch anregend spirituell war. Und alles unter diesem Begriff Akupunktur. Und darin sehe ich jetzt persönlich auch die Schwierigkeit im Umgang mit dem Thema. Weil wo Akupunktur draufsteht, da weiß man nachher gar nicht, was kommt jetzt. Na, die einen, die stechen irgendwo hin, denke, da ist Schmerzverdeckung, hilft irgendwie. Und die anderen, die bringen wirklich ihr taoistisches und fernöstliche Philosophie mit und werden auch versuchen, natürlich mehr auch religiös-philosophisch zu arbeiten. Und ich selber mache keine Akupunktur, vor allem aus dem Grund, weil zur Schmerzverdeckung habe ich sehr viel bessere Möglichkeiten und dann erspare ich mir den religiösen Ballast, den ich immer mittransportiere. Weil wenn ich Akupunktur auch hinschreibe oder auch selber mache, es lässt sich nicht trennen von der Wurzel. Das ist meine tiefste Überzeugung, dass man damit auch immer die Leute mit was in Kontakt bringt, wo sie öffnet für dieses energetische Denken. Und so wie man jetzt hier auch in der Welt liest, ist es komplett in den Köpfen auch bereits ankommen, dass es ganz normal ist, dass man einen Qi-Fluss hat. Es war jetzt erst eine Frau da, die war bei den Landfrauen auf einem Vortrag und die hat erzählt, da war eine Therapeutin, die macht Meridiantherapie und die hat dort referiert. Die hat dann erzählt von den ganzen Meridianen und dann hat sie mir das auch mitgebracht und sagt, ah ja, und dann musste ich immer so streichen, sage, ich fühle mich wohl. Ich sage, jetzt kann ich ja machen, streich halt. Aber der Gedanke ist, ich muss meine Energie damit aufladen, das ist schon interessant. Oder dann sagt sie, ja, und dann geht also der Dickdarm-Meridian also durch meinen Zeigefinger und dann habe ich das Geriebe, meinen Zeigefinger, und ich habe gleich aufs Klo können. Also es hat super funktioniert. Also es ist extrem, wie offen im religiösen Sinne man das einfach ungefiltert aufnimmt. Und wenn man dann also einfach nur mal hinterfragt oder sagt, ja, wie wie meinst du, was wirkt jetzt da, ne, wenn ich da an meinem Zeigefinger, ja, das wollen sie jetzt auch nicht. Und sage, ja, es ist einfach ein religiöses Gedankengut und kein, es ist nicht naturwissenschaftlich zu erklären. Man kann jetzt sagen, in der Medizin glaubt man ja, also in der naturwissenschaftlichen Medizin glaubt man ja auch nicht an was Übersinnliches oder Göttliches, da spricht man dann halt vom Placebo. Ne? Der Mensch, der glaubt so arg und deswegen wirkt es auch. Oder viele sprechen auch von Spontanheilung. Das wäre sowieso gut geworden. Jetzt, ich habe jetzt da keine Antwort. Ich kann nur Ihnen das weitergeben, was man alles weiß. Und für mich war einfach klar, dass ich zur Schmerzverdeckung bessere Möglichkeiten habe, ohne den religiösen Ballast mitzutransportieren. Deshalb mache ich also keine Akupunktur. Aber wenn Leute anrufen und wünschen das, erkläre ich das auch gern, warum ich es nicht mache und wofür sie was, um was es geht und was ich für eine bessere Alternative auch habe. So, dann Yoga. Yoga ist in aller Munde. Das ist ja mittlerweile, ich weiß nicht, Volkssport geworden. Viele, ich würde sagen, bestimmt 80% der Frauen, die zu mir kommen, gehen ins Yoga. Was auch immer Sie darunter verstehen. Also Yoga heißt eigentlich vom Ursprung her anschirren oder sich mit Brahman vereinigen. Also aus dem Hinduismus kommt es ja. Da gibt es viele Götter, ich weiß nicht, 300 Millionen. Und der Obergott ist Brahman. Und man versucht mit diesen Yoga-Übungen seinen Geist und die Seele mit Brahman in Verbindung zu bringen, um seine eigene Göttlichkeit zu realisieren. Im Buddhismus ist es ein bisschen anders. Also Buddha hat Yoga auch übernommen. Er hat ja diesen achtteiligen Pfad formuliert. Und der höchste Weg ist der Yoga-Weg. Und da, so wie er selber sagt, durch das Versinken in das ureigene Selbst gelangt man zum Göttlichen. Buddha hat ja eher gesagt, er sei selber Gott oder sei dir selber eine Leuchte. Also er wollte jetzt keinen Gott anbeten, sondern er ist selber, sich selber Gott genug und sucht seine eigene Erlösung in sich. Und Yoga ist der spirituelle Weg eigentlich zur Selbsterlösung. Jetzt sieht es häufig so aus, das ist aus so einer Wellness-Zeitschrift, das sieht alles immer so sehr entspannt aus. Das ist jetzt Hatha-Yoga, also eher so auch ein körperbetontes Yoga. Das ist das, was vor allem gemacht wird, was dann viele meinen, sie machen jetzt Gymnastik. Gymnastik, das kann aber dann auch so aussehen. Und das ist dann nicht mehr so gesund. Das ist jetzt ein extremes Beispiel. Aber meine Erfahrung hat gezeigt, von den Patienten, die zu mir kommen, die kommen ja auch zu mir nicht ohne Grund, gell? Sondern weil sie nämlich Rückenschmerzen haben. Und manche Übungen verursachen tatsächlich Rückenprobleme, auch Nackenprobleme. Ich hatte jetzt erst eine Frau da, die kam, also jetzt sagt, sie hat so einen Kopf und oh, das war ihre letzte Yogastunde, hat sie gemeint, weil also diese Übung, also es tut, geht's gar nicht gut. Und wenn Menschen einfach Rückenbeschwerde haben, dann sind manche Übungen nicht wirklich gut. Ich erkläre dann, man muss ja mit den Leuten einfach, die wissen oft gar nicht, was sie tun. Deswegen ist es gut, man muss sie einfach aufklären. Und da erkläre ich Ihnen immer, ja, beim Yoga, wissen Sie, da geht's ja eigentlich um eine spirituelle Übung. Sie sollen ja jetzt eigentlich Ihre Göttlichkeit erreichen durch diese Übungen. Da sind die immer ganz erstaunt. Und er sagt, deswegen sind die Übungen nicht nach biomechanischen Grundsätzen ausgesucht, sondern nach spirituellen Grundsätzen. Das hat ein völlig anderes Ziel. Wenn Sie jetzt in eine Rückenschule gehen, dann gucken die nach Ihrem Kreuz. Wenn Sie ins Stretching gehen, gucken die, dass die beweglicher werdet oder im Krafttraining. Aber beim Yoga geht es eigentlich um ein spirituelles Ziel in erster Linie. Das wird hier zwar so als Gymnastik verkauft, aber was auch Ex-Yogis mir erzählen, ist, dass selbst wenn sie die Übungen einfach nur machen. Na, viele sagen, diese Philosophie interessiert mich nicht und Meditation, was man macht, das höre ich gar nicht zu, da schlafe ich ein. Aber sie öffnen sich automatisch für diese unsichtbare Welt. Das sagen jetzt Yogis, die ausgestiegen sind, die sagen, es wird automatisch sie in diese Richtung führen. Und ich selber kann von mir sagen, ich habe als Kind vor allem, also als Schülerin Yoga gemacht, es war mit ein Anfang in diese Welt des buddhistischen Denkens. Also man wird unbewusst immer beeinflusst, automatisch. So, jetzt verlassen wir den fernen Osten und gehen zu uns nach Deutschland. der Herr Hahnemann. Also seit es die Homöopathie gibt, gibt es Streit. Also das war noch nie anders, das ist bis heute so. Der Herr Hahnemann war Arzt, ein deutscher Arzt. Der war eher aus ärmlichen Verhältnissen, war aber ein sehr intelligenter junger Mann. Und als Medizinstudent hat er sich sein Medizinstudium finanziert durch Übersetzungsarbeiten. Und so hat er aus dem Englischen zu Rezepturen übersetzt. Und eines Tages saß er wieder über einer Rezeptur und da ging es um China-Rinde. Dann hat er übersetzt und denkt, ach, irgendwas ist da komisch mit der Dosierung. Das ist eigentlich, irgendwas stimmt da nicht, hat er gemeint. Dann hat er die China-Rinde einfach mal eingenommen und das ausprobiert. Und auf dem Rezept stand drauf, also die China-Rinde wirkt bei Malaria-ähnlichen Zuständen, Fieberzuständen. Jetzt hat er das eingenommen und plötzlich hat er Fieber gekriegt. Na, war er erstaunt, sagt er jetzt. Jetzt kriege ich Fieber. Das war die Geburtsstunde der Homöopathie. Ähnlichkeitsregel. Also das, was beim Gesunden Fieber auslöst, soll beim Kranken, also bei dem, der Fieber hat, fiebersenkend wirken. So, das kann ich naturwissenschaftlich, ist das überhaupt nicht haltbar, das kann ich nicht einmal, das kann ich auch nicht denken. Es ist ein Widerspruch in sich. Wenn ich, zum Beispiel, wenn Sie Durchfall haben, kriegen Sie Rizinus. Und dieses Gleiches soll Gleiches behandeln, diese Ähnlichkeitsregel, das ist die Grundlage der Homöopathie. Heute weiß man, dass Hahnemann vermutlich allergisch reagiert hat, weil es ist bislang der China-Rindenversuch nicht mehr reproduzierbar gewesen. Also nur er hat Fieber gekriegt. Das interessiert aber die Homöopathen heute auch nicht, das wissen die auch. Sondern es bleibt nach wie vor die Grundlage der Lehre der Homöopathie. Arzneimittelprüfung am Gesunden hat er formuliert, also das sind seine Prinzipien, die werden bis heute so eingehalten. Er hat dann viele Selbstversuche gemacht, die ganze Familie wurde mitversucht, er hat 10 Kinder gehabt und hat dann ganz akribisch aufgeschrieben, wie wirkt jetzt dieses Arzneimittel? Na, was macht die Pflanze mit mir und diese Symptome, die man da notiert hat, die werden ganz genau strukturiert aufgeschrieben. Es gibt da ganze Tabellen. Es ist wahnsinnig also aufwendig, die Homöopathie zu studieren, wenn man es ordentlich macht. Er hat dann noch dieses individuelle Krankheitsbild formuliert. Das ist jetzt ein bisschen kompliziert. Das heißt nämlich, in der Homöopathie ist es nicht so, dass Sie, wenn Sie einen Huster haben, Moni, wenn du einen Huster hast, kriegst du was anderes wie dein Mann. Obwohl es der gleiche Husten ist, aber weil du halt anders bist. Vom Charakter und vom Aussehen und da spielen auch die Hobbys eine Rolle. Also da spielt die Persönlichkeit eine Rolle. Es ist zum Beispiel eine Pflanze, die blaue Küchenschelle, die entspricht den hellhäutigen blonden Frauen mit weiblichen Formen und Neigung zur Weinerlichkeit. Das ist jetzt zum Beispiel ein individuelles Krankheitsbild. Also so sucht man sich, muss man das also nicht nur das Symptom angucken, sondern man hat den ganzen Menschen im Blick. Das ist übrigens aber die Stärke der Homöopathie. Man darf das alles schlecht sehen, weil die Homöopathie zu dem damaligen Zeitpunkt war das ein bahnbrechend eigentlich, weil damals war die Medizin Amputation, Aderlass und Morphium und Alkohol. Und von daher war Hahnemann revolutionär für diese Zeit, weil er den Menschen ernst genommen hat. Das wäre heute, denke ich, manchmal nicht schlecht, wenn die Ärzte mehr den Menschen sehen würden. Aber er hat es halt sehr in diese Richtung meines Erachtens auch übertrieben, weil er komplett die Schulmedizin aus naturwissenschaftlicher Sicht ganz verlassen hat. Das ist ein in sich geschlossenes Gedankengebäude, das nur auf Grundlage von Hahnemanns Gedanken zu verstehen ist. Wenn ich Homöopathie praktizieren möchte, klassische Homöopathie, muss ich ganz eintauchen in das Denken Hahnemanns. Sonst kann ich das nicht als Therapeut, also sonst kann ich das nicht machen. Ich muss mich total mit dem identifizieren und so denken anfangen. So, dann gab es dieses Potenzieren und Dynamisieren, dann gab es nämlich Vergiftungen. Also mit Arsen vor allem hat er Probleme gehabt und Belladonna, also Tollkirsche. Da gab es Vergiftungen und dann hat er gesagt, also das müssen wir irgendwie verdünnen. Ne? Und da hat er das Potenzieren und Dynamisieren entwickelt. Das hier ist jetzt aus dem Stern. Und zwar, ich erkläre es jetzt einfach anhand von dieser Folie, das ist am einfachsten. Ich habe immer gedacht, also potenzieren heißt, es wird stärker, aber er verdünnt. Also das fand ich dann auch interessant, weil das wieder so ein Widerspruch ist. Also er verdünnt, aber die Wirkung wird stärker. Ich erkläre es jetzt einfach mal anhand von dieser Folie. Also wir haben hier dieses Pinke, das ist die Urtinktur. Also da ist jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal Arnika drin. Jetzt, wenn ich D1 herstellen möchte, Sie erkennen übrigens die homöopathischen Mittel immer an diesen Buchstaben und an den Zahlen. Also D steht für Dezimal, ist 1 zu 10. C ist Zentesimal, ist 1 zu 100. Dann gibt es noch LM, ist 1 zu 50.000. Wenn ich jetzt eine D1-Dilution herstellen möchte, nehme ich aus der Urtinktur ein Teilchen, 9 Teilchen Lösungsmittel und dann wird dynamisiert. Das ist hier in der Mitte, das heißt Richtung Erdmittelpunkt wird geschlagen. Wenn ich D2 herstellen möchte, muss ich aus D1 ein Teilchen entnehmen, 9 Teilchen Lösungsmittel und Richtung Erdmittelpunkt dynamisieren. D3, ich muss aus D2 was entnehmen, 9 Teilchen Lösungsmittel, dynamisieren. Ich kann also nicht, ich könnte es ja ausrechnen, ne? Also ich könnte jetzt sagen, ich stelle D6, ist ziemlich beliebt, D6 wäre ein Millionstel, also ich stelle jetzt ein Millionstel her. Könnte ich ja machen, geht aber nicht. Ich muss erst D1 herstellen, D2, D3, D4, D5, D6. Das wird bis heute von Hand so gemacht. Zumindest sagt es die DHU, dass sie von Hand potenzieren. D20, das können Sie jetzt wahrscheinlich nicht lesen, da steht dabei, D20 ist chemisch, also da ist eine Wirkstoffkonzentration noch drin, wie wenn ich eine Aspirin im Atlantik auflöse. Und ab D23, das ist eigentlich die Loschmidtsche Zahl, die 24, da ist rein rechnerisch kein Molekül mehr der Ausgangssubstanz drin. Selbst bei D6, wenn man es ausrechnet, weiß man, dass die Verunreinigungen, die im Lösungsmittel enthalten sind, höher in der Konzentration sind wie der eigentliche Wirkstoff. So, das ist das Potenzieren und Dynamisieren. Jetzt kann ich auch hier rein vom Denker her, Hahnemanns, muss ich jetzt so annehmen. Er sagt, D20 wirkt stärker als D2, obwohl rein chemisch ja sehr viel weniger drin ist. Wie erklärt Hahnemann das? Er sagt, es geht um die Lebenskraft des Mittels. Das heißt, es geht um die dynamische Kraft, nennt er das. Also durch dieses ständige Verdünnen wird die Kraft der Pflanze, die Seele der Pflanze frei. Und diese Lebenskraft der Pflanze soll die Lebenskraft des Menschen erreichen. Also hier haben wir das Ähnliche, er hat auch viel fernöstliche Schriften heranzogen, das ähnliche Denken, wie wir es vorher schon im Taoismus kennen, das geht mehr um ein energetisches Denken. Es geht nicht um eine chemische Wirkung, sondern es geht um die energetische Wirkung, die diese Mittel dann haben sollen, weil rein chemisch ist ja nicht mehr viel enthalten. So, meistens sind manche jetzt dabei, die sagen, ja, also... Ich nehme jetzt auch so Kügel und so, ne, und ich habe jetzt keine Persönlichkeitsstudie gemacht. Und es ist ja auch so, wenn Sie heute mit dem Kind auf dem Spielplatz sind und es fällt hin, dann kommt irgendeine Mutter mit Sicherheit mit ihrer Arnika-Kügel um die Ecke geflitzt. Und ich bin dann immer beschäftigt, dann sage ich, nee, wir brauchen keinen Milchzucker, weil es ist Milchzucker, diese Globuli. Und ich sage, das brauchen wir nicht, das na, da pusten wir und dann ist auch gut. Aber man kann auch in ein gutes Gespräch einsteigen. Wenn Sie dann gerade mit D6 Arnika kommen, dann sage ich, ein Millionstel Arnika. Ich glaube jetzt nicht, dass das jetzt so arg hilfreich ist hier. Und schon ist man im guten Gespräch. Weil was da passiert ist, was ich jetzt einfach als Mutter auch beobachte, dass man die Kinder zu so einer Medikamentengläubigkeit auch erzieht. Also die stoßen sich und flitzen sofort zur Mama und kriegen ihr Kügele. Also es ist eine Erziehung auch, was da stattfindet. Von meinen Patienten, ich würde sagen, 90% nehmen homöopathische Mittel. Die kommen alle, die haben eine ganze Handtasche voll oft dabei, mit ihrem, weil sie gehen gar nicht aus dem Haus, ohne dass sie ihre Notfallpaketchen dabei haben, was auch immer passieren könnte. Das heißt, da ist eine unheimliche Abhängigkeit auch zu diesen Kügeler entstanden oder zu diesen homöopathischen Dilutionen. So finde ich so im Volksmund so mehr statt, ne? Also wenige gehen zum klassischen Homöopathen und machen das so nach Hahnemann, nach den Prinzipien. Viele gehen in die Apotheke und wollen irgendwas harmloses, pflanzliches und dann kriegen sie halt was Homöopathisches. Was da komme ich nachher noch dazu, das ist ein Riesenunterschied zur Pflanzentherapie. Also Homöopathie ist ein in sich geschlossenes Gedankengebäude, da geht es nicht um die Pflanzen, sondern da geht es um eine ganz andere Wirkungsweise, die da dahinter steckt. Es geht mehr um eine geistige Wirkung, die da auf die Seele wirken soll. Und da ist es ganz interessant, da könnte ich Ihnen noch ganz viel erzählen von Menschen, die homöopathische Mittel früher genommen haben. Ich hatte jetzt erst eine Frau da vom Gemeindeleiter, die war vor einem Jahr da. Und da haben wir uns unterhalten über viele Sachen und was sie einnimmt. Und natürlich nimmt sie auch homöopathische Mittel, die ganze Familie. Und ich habe dann meine Meinung also dazu gesagt, dass ich das ja jetzt nicht so vertreten kann in meiner Praxis. Aus wissenschaftlicher Sicht gibt es keinerlei Gründe. Es gibt jetzt, im Lancet kam das, über 100 Studien wurden ausgewertet zum Thema Homöopathie. Und das Ergebnis ist, es beruht auf Einbildung, sagen die. Manche sprechen, ich glaube, die Marburger Universität spricht von Irreführung des Patienten. Also es ist sehr scharf momentan, wie auch geurteilt wird. Es gibt ein neues Buch, das heißt die Homöopathie-Lüge, falls das jemand schon kennt. Also aus wissenschaftlicher Sicht gibt es einfach keinen Grund, das zu nehmen. Dann gibt es natürlich, ja, das hilft aber, ne? Aber auf was lasse ich mich da ein, das muss ich mir dann halt auch überlegen. Und vor einem Jahr, wie gesagt, haben wir das Gespräch gehabt, sie kam da nicht mehr und jetzt war sie mal wieder da. Und dann hat sie mir erzählt, das hat sie also ein Jahr lang dermaßen beschäftigt, was ich zu ihr gesagt habe. Das hat sie also wirklich, hat sie gar keine Ruhe gelassen. Und sie haben dann mit ihrem ganzen Familienrat beschlossen, sie schmeißen das ganze Zeug mal weg. Das haben sie dann auch gemacht. Und dann sagt sie, und wissen Sie was? Eine Freude kam in unser Herz. Es ist so eine Befreiung gewesen. Ich muss nicht ständig mit den Kügelern da rumrennen und ich bin endlich frei. Ich darf meine Zahnpasta benutzen, wie ich will. Ich darf das machen, wie ich möchte. Weil da wird unheimlich viel auch mit an Zwänge vermittelt, wenn man diese homöopathischen Mittel nimmt. Eine Frau, auch eine Patientin von mir, die kam jetzt aus, jetzt kann sie ihre homöopathische Mittel nicht mehr nehmen, weil sie jetzt einen neuen Freund hat und jetzt nimmt sie die Pille und das geht es irgendwie nicht. Und ach, dann sage ich, da kann man super in ein Gespräch einsteigen und einfach mal sagen, ja, was haben wir denn für pflanzliche Alternativen? Weil das die Menschen wie bindet, auch seelisch bindet. Die sind immer beschäftigt mit diesen Gedanken. Was kann man gerade noch machen? So, es gibt dann auch Mischprodukte, das sind die Komplexmittelhomöopathika, die sind natürlich sehr verpönt unter den Homöopathen, weil die sagen, also Hahnemann hat gesagt, man darf nur ein Mittel nehmen und wer was ändert an seiner Lehre, der sei verflucht. Also die sind also ganz verpönt, dann nimmt man halt viele Mittel, Tiefpotenzen gerne, weil die Apotheker, die das vertreiben, sagen, sie können so wenigstens noch irgendwie moralisch noch vertreten, dass sie was verkaufen, wo wenigstens noch ein bisschen was drin ist, weil wenn man so immer das Gefühl hat, man verkauft was und da ist ja eigentlich gar nichts drin, fühlt man sich auch nicht so gut. Und deswegen gibt es auch diese Komplexmittel, die, ich denke, auch weit verbreitet sind, falls Sie das kennen. Aber die haben nichts mit der klassischen Homöopathie zu tun. Das, da denke ich manchmal, da ist wahrscheinlich der Alkohol da drin ist, das Einzige, was wirklich wirkt. So, die Bach-Blütentherapie. Die habe ich jetzt einfach noch dazu genommen, weil der Herr Bach, der war auch Homöopath. Ich dachte immer, die Bachblüten, die wachsen am Bach. Und deswegen heißen die so. Das stimmt nicht. Sondern der Herr Edward Bach, der war Arzt, also der hat die entwickelt und die Bachblüten werden bis heute in England nach seinen Vorstellungen, also so wie er es aufgeschrieben hat, produziert. Sehr teuer, aufwendig. Er sagt, die eigentliche Krankheit des Menschen ist die Charakterschwäche. Er hat 38 negative Seelenzustände im Menschen gefunden und aufgeschrieben. Also dazu gehört Hass, Neid, Neugier, aber auch Unwissenheit. Und gegen diese 38 negativen Seelenzustände hat er 38 Bachblütenpräparate entwickelt. Die Nummer 39 wurde später hinzugefügt. Das sind die Rescue-Tropfen. Die sind so, die helfen also bei allem. Für die Pflanze, für den Hund, für Notfalltropfen. Die kaufen sie dann immer in so einem Koffer. Ne? Da kriegen sie so alle, so einen ganzen Koffer mit diesen 38 Blüten. Hergestellt werden die Blütenextrakte bis heute so, wie Bach das gesagt hat, nämlich an einem wolkenlosen Tag vor 9 Uhr muss die Blüte gepflückt werden. Dann muss sie in eine Schale voll Quellwasser gelegt werden und dann muss man warten, bis die Seele der Blüte in das Wasser übergegangen ist. also ein bisschen verwelkt ist. Und dann entnimmt man die Blüte wieder mit dem Stängel der Pflanze und das Wasser, das dann übrig bleibt, das wird konserviert mit Alkohol, 1:240. Daraus entnimmt man wiederum 3 Tropfen und verdünnt sie nochmal mit Wasser. Das sind die Bachblüten. Jetzt lese ich Ihnen, also da gibt es dann so eine Liste, da können Sie dann schauen, was Sie brauchen. Zum Beispiel, mir gefällt immer die Weinrebe. Da steht, man ist eine starke Persönlichkeit, dominierend, ehrgeizig, will unbedingt seinen Willen durchsetzen. Da denke ich immer, das mische ich jetzt ins Essen. Das wäre super. Also es wäre eigentlich, was er erkannt hat, ist ja schon toll. Ne? Er hat erkannt, der Mensch, der braucht Erlösung. Ne? Sündenerkenntnis und dann zu sagen, ich mache das mit Bachblüten, das ist wirklich auf jeden Fall eine Ersatzreligion. Ich nenne es mal so. Und viele, ich hatte ein interessantes Erlebnis mit einer Frau, die auch mit ihrem Büchle, da gibt es ja so GU heißt es, ne, so Bücher Bachblüten, da kam sie zu mir in die Praxis, sie kam gerade von der Apotheke, hat es dort mitgenommen und dann sage ich, was brauchen Sie denn? Dann sagt sie, ja, sie hat also, ihr geht's einfach so schlecht, sie fühlt sich so leer und ist einfach ausgelaugt und müde. Und dann hat der Apotheker ihr das empfohlen, und dann kann sie ja mal gucken, für ihre seelische Befindlichkeit. Und dann habe ich gesagt, naja, dann habe ich ihr erzählt, wie die hergestellt werden, die Bachblüten. Das hat sie dann gleich eingesehen, dass es ein bisschen eigenartig wäre. Und ich habe ihr dann eine Bibel mitgegeben und habe gesagt, ich hätte was für ihre Seele. Also wenn es um ihre Seele geht und wenn es darum geht, dass sie wirklich wieder Orientierung und Halt im Leben kriegt, dann kenne ich eine Person, die heißt Jesus Christus und die gibt ihnen diesen Halt. Das Schöne ist, die hat sich dann mittlerweile zu Jesus bekehrt und ist heute ganz fröhlich dabei, auch ohne Bachblüten. So, jetzt habe ich den ersten Block mal abgeschlossen, die sonstigen Heilverfahren. Also die sind auf Grundlage von so einem Gedankengebäude, wie vom Bach oder vom Hahnemann, oder so dieses fernöstliche Denken aus dem Taoismus. Jetzt erzähle ich Ihnen noch was zu den klassischen Naturheilverfahren. Die sind also auf Grundlage der eher Naturwissenschaft und eben natürlich. Und weil sich das jetzt schön anbietet, nach den Bachblüten und der Homöopathie, die Pflanzenheilkunde. Also so wie Gott die Pflanzen hat wachsen lassen, so soll man sie auch anwenden. Also in Form, verschiedenste Formen gibt es. Ne? Phytopharmaka zum Beispiel. Die kann man in der Apotheke kaufen. Das wäre zum Beispiel Sinopret, kennt vielleicht jeder, für die Nebenhöhlen oder Ginkgo. Na, der Vorteil von Phytopharmaka, so geht es mir jedenfalls, wenn ich jemand was empfehle, ist, dass sie das sehr gut dosieren können. Na, weil die haben auch natürlich auch Nebenwirkungen. Na, sie können auch überdosieren. Da ist ja was drin an Wirkstoff. Sie erkennen jetzt den Unterschied eben zu den homöopathischen Mitteln ist hier, dass es immer draufsteht, also Milligramm oder Milliliter. Ne, also Sie wissen genau, wie viel enthalten ist vom Wirkstoff. Und die ganze Pharmaindustrie hat ja gelernt aus der Natur. Das heißt, die ganzen pflanzlichen Dinge, die es so gibt, da hat man einfach nur analysiert, was ist jetzt da, was wirkt, ne? Welcher Wirkstoff, zum Beispiel Weidenrinde, da ist Aspirin daraus entwickelt worden. Und so kann ich viele Sachen in der Natur einfach auch nur natürlich nehmen, aber ich kann natürlich auch Aspirin nehmen, aber ich kann auch Weidenrinde nehmen. Die Fertigarzneimittel aus der Apotheke. Dann gibt es alkoholische Auszüge, zum Beispiel Kamillenextrakt oder Islamoos-Tropfen. Wässrige Auszüge, ich hatte vorher einen wässrigen, einen Tee, oder Kompressen. Badesubstanzen oder zur Inhalation. Dann gibt es die sogenannten Hausmittel, ich nenne sie Hausmittel. Da sind einfach so Wickel mit Gemüse oder auch so Obst- und Gemüsemedizin, dass man einfach weiß, welche Nahrungsmittel sind jetzt gesundheitsförderlich für bestimmte Dinge. Ne? Die Kürbiskerne für Prostata, gegen Prostatavergrößerung zum Beispiel. Ich habe jetzt ein paar mitgebracht. Also einmal die Arnika, weil die hatte man ja vorher schon. Zum Beispiel gerade bei Prellungen, Verletzungs- und Unfallfolgen. Bei Entzündungen von Mund- und Rachenschleimhaut, rheumatischen Muskel- und Gelenkbeschwerden, Furunkel. Die Kamille ist auch bekannt, gell, bei Entzündungen. Aber auch ja, dieser Kamilledampf macht man bei Sinusitis. Das ist ganz gut. Fördert die Wundheilung, auch bei Erkrankungen des Magen-Darm-Trakts. Dann die Kartoffel. Kartoffel ist sehr gesund. Ich hatte schon mal so während der Schwangerschaft so Halsschmerzen, da darf ich ja nichts nehmen. Da habe ich mir so einen Kartoffelwickel gemacht, das ist was Wunderbares. Ne? Antirheumatisch wirkt sie wohl auch. Magenschleimhautentzündungen werden verbessert durch die Kartoffel und es fördert die Wundheilung. Zwiebel, finde ich, gehört eigentlich in jedes Essen, weil es einfach gut ist bei Verdauungsstörungen. Antibakteriell, blutdrucksenkend, eine antiallergische Wirkung wird diskutiert. Sie können Hustensaft selber ansetzen. Wer kennt es nicht, wer kleine Kinder hat, die Zwiebelwickel, ne, da, bei Mittelohrentzündungen. Es ist halt alles aufwendiger. Das hat die Dame, von der ich vorher erzählt habe, auch gesagt. So, wissen Sie, es ist jetzt halt schon ein bisschen aufwendiger. Früher habe ich halt irgendeine Kügel eingeschmissen. Jetzt habe ich da schon ein bisschen Aufwand. Ne? Also es muss so Zwiebelwickel machen. Und, ne? Also man hat da schon auch was zu tun. Andererseits merke ich auch, und es geht vielen Kollegen so, die nicht homöopathisch arbeitet, dass sie fast keine pflanzliche Mittel mehr bekommt. Also weil der homöopathische Markt sie verdrängt hat. Es geht immer um Angebot und Nachfrage. Und weil die Nachfrage nach homöopathischen Mitteln sehr viel höher ist wie nach pflanzlichen, die pflanzlichen sind irgendwie in Vergessenheit geraten. Und deshalb nimmt immer mehr, wird es vom Markt genommen. Und ich denke immer, wenn wir mehr pflanzliche Sachen fordern, kriegen wir auch mehr. Na, also wir hatten mal, das darf ich kurz erzählen, als unser Tobias geboren war, da hat die Hebamme gemeint, also sie hat dann schon gemerkt, mit Veleda-Produkten kann sie bei uns nicht so toppen. Da hat sie gemeint, ja, man sollte jetzt halt Calendula nehmen. Ne? Und ich sage, ja, was so Salbe, was ist denn der Wirkstoff? Dann hat sie gemeint, ja, das ist eine Ringelblume. Dann sage ich, ja, dann kaufen wir halt eine Ringelblumensalbe. Ne? Also mein Mann in die Apotheke, hat Ringelblumensalbe verlangt, mit was kam er zurück? Mit Calendula, genau, von Veleda. Und ich sage, ja, das ist jetzt haben wir gerade so ein gutes Gespräch mit der Hebamme gehabt über die Anthroposophie und über die Hintergründe und dass wir das als Christen so nicht leben und auch nicht überzeugt sind und das auch nicht unterstützen möchtet. Das können wir jetzt nicht machen. Also es muss wieder zurück, wieder umtauschen. Also ist er wieder zurück in die Apotheke und hat gesagt, er hätte gern eine Ringelblumensalbe, weniger religiös. Und dann hat er Ringelblumensalbe gekriegt und die war noch billiger. Und da war noch was drin. Das ist nur das Gute, da ist noch mehr drin. Also die Pflanzentherapie ist zum Beispiel bei Kneipp ein Bestandteil der Kneipp-Therapie. Kneipp war so der erste ganzheitlich arbeitende Therapeut, wenn man so will. Er war ja Pfarrer. Er hat wirklich den Menschen auch gesehen, also in seiner Ganzheit. Und die Pflanzentherapie war eines. Dann aber auch die Wasseranwendungen, das ist so das Bekannteste, ne? Bad Wörishofen mit den Güssen und so, brunnenkalt, also sehr kalt, aber sehr wirkungsvoll. Bewegungstherapie, damals hieß es Holzhacken, heute ist wahrscheinlich Nordic Walking oder so. Ernährung, er sagte damals mäßiges Essen. Heute gibt es dann auch ganz viele verschiedene Möglichkeiten, wie man Ernährung, ausgewogene Ernährung praktiziert. Da könnte ich jetzt noch Stunden sprechen. Ordnungstherapie, er war ja auch Seelsorger. Er hat also gemerkt, wie wichtig das ist, dass die Seele auch in Ordnung kommt. Nicht nur der Körper, sondern es muss der ganze Mensch angeschaut werden. Sein Motto, Untätigkeit schwächt, Übung stärkt, Überlastung schadet. Ich denke, das gilt bis heute. Das wäre für manche Burnout-Prophylaxe bis heute noch ganz gut. Es wirkt also auf den Kreislauf, regulierend, auf die Herztätigkeit, Schmerzempfindlichkeit, also auch für die Schmerzpatienten ist das eine wunderbare Sache. Stresshormone werden normalisiert, das Immunsystem wird gestärkt und die inneren Organe funktionieren harmonischer. Kann man selber auch ganz viel, also das kann man wirklich selber auch anwenden, ne? Mit den Güsse und so. Ich mache das tatsächlich, ja. So, das ist jetzt der Bereich, in dem ich vor allem tätig bin, die Osteopathie. Der Begriff ist manchmal irreführend. Heute ist, glaube ich, schon weit verbreitet. Ich mache das ja schon seit 1999. Damals kannte fast keine Osteopathie. Viele haben angerufen und gesagt, ich habe Osteoporose, kann ich kommen? Ja, natürlich kann sie auch kommen, aber Osteopathie heißt übersetzt Knochenleiden. Aber das ist, wie gesagt, sehr irreführend. Der amerikanische Arzt Andrew Taylor Still, Der hat einfach einen Zusammenhang festgestellt zwischen den Organen und dem Bewegungsapparat. Und zwar war er mit seinem Vater auf Missionsstation unter den Indianern. Und zwar waren das Methodisten, das waren so diese reitenden Missionare. Die sind dann auch, wenn sie von Dorf zu Dorf sind, wurden die natürlich auch zu Gesundheitsfragen immer gefragt. Ne? Da kommt man also nicht nur mit den seelischen, sondern klar, zum Pfarrer kommt man dann auch mit körperlichen Beschwerden. Und so hat auch damals schon John Wesley jedem Prediger schon ein Handbuch mitgegeben. Primitive Physics hieß das. Das waren so grobe Anleitungen, was der Pfarrer jetzt auch noch machen kann. Und so hat der Andrew Taylor Still schon ganz früh auch was Medizinisches mitgekriegt und hat dann auch Medizin studiert, aber war von der Medizin jetzt auch nicht so begeistert. Das war, wie gesagt, diese Zeit, da gab es mehr Amputationen und Aderlass und bis zum Verbluten. Und das war jetzt nicht ganz so wie heute. Und hat dann 4 seiner Kinder verloren und die Ärzte konnten nicht helfen. Und es hat ihn frustriert als Arzt, kann man verstehen. Und so hat er sich ein eigenes System entwickelt. Und zwar hat er über 1000 Leichen seziert. Damals war Bürgerkrieg, es war eigentlich verboten, was er gemacht hat, aber er hat dann die Leichen seziert und hat verschiedene Zusammenhänge festgestellt zwischen den Organen, Gefäßen, Nerven und dem Bewegungsapparat. Und das hat sich gedeckt mit den Erfahrungen, die er gemacht hat, wenn er mit seinem Vater unterwegs war, wenn Leute dann Beschwerden hatten, also Bauchwehen, hat er festgestellt, der hat aber auch hier Schulter und, ne, und dann hat er einfach mal ein bisschen da dran rumdruckt und hat sowas entwickelt. Hat es aber dann auf Grundlage der Anatomie untermauert. Er hat 3 Aspekte formuliert, und zwar einmal diese parietale Osteopathie, das ist, glaube ich, am bekanntesten, die Chiropraktik kommt daraus, also da arbeitet man nur an den Gelenken. Die viszerale Osteopathie, da arbeitet man an den Organen, und kraniosakrale Osteopathie, die ist auch innerhalb der Osteopathie umstritten, weil sie unterschiedlich gehandhabt wird, aber eigentlich geht es um die Nerven. Und alles muss zusammen sein. Es sind 3 Aspekte, nicht 3 Teile. Deswegen, was rauszunehmen, das funktioniert nicht. Das hat man, ich denke, mittlerweile auch festgestellt, dass immer nur zum Chiropraktiker gehen, dass das nicht so erfolgreich ist. Ne? Dann ist man zum 10. Mal eingekränkt worden und kommt halt wieder, ne? Weil halt der Mensch nicht nur Knochen ist, sondern ich muss dann die Gesamtheit sehen. Also wie sind die Organe, wie sind die Nerven, wie sind die Gefäße? Und ich suche die Ursache für ein Problem, und zwar nur mit den Händen. Also wenn dann auch Leute, werden sie sich auch fragen, wie kann man das mit den Händen spüren? Also es gab mal eine Zeit, da gab es noch keinen Ultraschall und kein MRT. Da hat der Arzt die Menschen noch angefasst und hat tatsächlich auch noch was feststellen können. Und genauso arbeiten wir. Wobei ich sehr froh bin über MRT und Ultraschall und so. Deswegen brauchen wir auch zur Ausübung der Osteopathie den Heilpraktiker, weil wir ja selbstständig arbeiten und ich muss ein gewisses differenzialdiagnostisches Wissen haben, um zu erkennen, der hat jetzt ein Magengeschwür oder der hat nur Magenfunktionsstörung. Magengeschwür behandle ich dann nicht, das überweise ich weiter. Und da muss man also schon auch wissen, wo seine Grenzen sind. Das ist ganz wichtig in der Arbeit. So, das zeigt Ihnen jetzt einfach mal, wie die Osteopathie, es ist jetzt sehr einfach, mal aufzeichnet. Das ist das vegetative Nervensystem. Sie sehen hier auf der einen Seite, das ist das Rückenmark. Das läuft also in der Wirbelsäule. Da kommen die Nerven raus, die werden verschaltet. Das ist der Grenzstrang des Sympathikus, diese perlenartige, ne, das sieht da schön aus. Das läuft direkt vor der Wirbelsäule. Und da wird es verschaltet über Nerven, dann geht es zu den Organen. Und so haben wir eine Verbindung zwischen Organe und Bewegungsapparat. Wenn jemand schon mal einen Herzinfarkt hatte oder jemand kennt, manchmal haben die Leute nur Beschwerden im linken Arm. Das ist zum Beispiel so eine Verbindung, die kennt man rein anatomisch, kann man das hier nachvollziehen, warum das so ist. Und so gibt es viele Beschwerden. Zum Beispiel hatte ich jetzt erst jemand mit chronischen Schulterbeschwerden, rechte Schulter. Natürlich war er schon beim MRT und war schon 20 Rezepte da beim Physio. Die kommen ja immer erst, wenn es nichts anderes mehr geht. Na, dann kommt man irgendwann mal zu mir. Das heißt, er ist jetzt wirklich parietal komplett abgeklärt und wirklich zigmal massiert worden. Das heißt, ich habe dann eher mal geguckt, woher könnte es denn sonst noch kommen, und habe mir die Organe angeschaut. Und da gibt es verschiedene diagnostische Techniken, um zu schauen, wie ich jetzt zum Beispiel das Recht, ne, die Leber und so weiter, schaut man sich das an. Und er hatte tatsächlich eine Stauung in der Leber und hatte auch Verdauungsprobleme. Und dann haben wir die Leber entstaut. Ich habe ihm dann noch gesagt, dass er noch Leberwickel machen und Artischocke einnehmen, dass zu den Mahlzeiten, dass das einfach die Funktion unterstützt von der Leber. Und so entgiftet die auch wieder besser und damit ist seine Schulter besser geworden. Und das über Zeit, ne? Natürlich auch mit Übungen und so. Aber es geht wirklich mehr darum in der Osteopathie, dass man nicht nur jetzt die Schulter fokussiert, ne? Der hat da Schmerz, also spritzt sich da rein, sondern dass man sich einfach mal die Schulter anguckt, mit was hängt die denn noch so zusammen. Oder Beschwerden zwischen den Schulterblättern, haben ganz viele. Da muss ich einfach mal schauen, die Oberbauchorgane werden alle versorgt von diesem Wirbelsäuleabschnitt. Und da haben wir Magen, haben wir die Leber, haben wir einen Teil der Niere. Und dann kann man da einfach viel ganzheitlich, spricht man ja, ne? Davon immer, ist immer ganzheitlich, ist ja so ein Schlagwort. Ich wehre mich da manchmal ein bisschen dagegen, weil da wird immer gleich was reingelegt. Also wir arbeiten also ganzheitlich im Sinne der Anatomie, ganzheitlich, dass man wirklich den Menschen nicht nur lokal, ne, der Orthopäde guckt nur Knochen an, der Internist nur Magen und so, sondern wirklich alles zusammen anschaut. Das ist also die Osteopathie. So, jetzt habe ich die klassischen Naturheilverfahren abgeschlossen. Wie gesagt, die Wirksamkeit ist von der Schulmedizin oft auch anerkannt. Zumindest ich kann es schulmedizinisch erklären. In der Osteopathie oder allgemein in den klassischen Naturheilverfahren ist es einfach so, wir haben viel weniger Geldreserven, um so viele Studien zu machen. Das ist in der Pharmaindustrie sehr viel einfacher. Wir machen auch so Studien. Also ich habe auch so eine wissenschaftliche Arbeit geschrieben. Das ist alles Eigenengagement, ne, wenn, ja, also es auf meine Kosten geht es dann, wenn ich das mache. Und das wird nicht gesponsert, von wem auch. Niemand verdient an mir. Also keine Pharmaindustrie und sonst niemand. Deswegen fehlen da einfach noch sehr viele Studien, aber die kommen nach und nach auch zustande. Aber zumindest kann man es naturwissenschaftlich erklären und das ist so, was mir jetzt wichtig war, auch Ihnen weiterzugeben, weil ich arbeite in meiner Praxis mehr naturwissenschaftlich, also auf Grundlage eben dieser klassischen Naturheilverfahren. Einfach, weil ich gerne erklären können möchte, warum wirkt es jetzt und was wirkt genau. Und das erkläre ich dann auch gerne meinen Patienten. Und diese religiös-philosophische Grundlage der sonstigen Heilverfahren, die einfach nicht auf Grundlage der Naturwissenschaften, sondern mehr so philosophisch und religiös sind, die sind auch mit dem biblischen Welt- und Menschenbild nicht zu vereinbaren. Und seit ich Christ bin, mache ich diese Dinge nicht mehr. Das war aber ja nicht immer so. Also ich habe, bevor ich Christ wurde, habe ich sehr viel. Vor allem mehr war ich mehr so mit dem Buddhismus und der Esoterik, habe ich mich mehr beschäftigt. Das hat sich einfach so entwickelt. Auch durch die Ausbildung natürlich. Als Physiotherapeutin kommt man da ja mit vielen Dingen in Kontakt. Ich muss sagen, ich habe sehr viel mehr esoterische Praktiken angewandt als Physiotherapeutin wie als Heilpraktiker jetzt. Von daher ist es nicht immer so einfach zu sagen, also der Berufszweig ist generell immer okkult und der ist generell immer sauber oder so. Das liegt ja auch immer an der Person, die das macht. Also ich selber komme eher, wie gesagt, von dieser esoterischen Richtung und wir haben früher in der Praxis mit Energie aus dem Raum gearbeitet. Ich weiß nicht, ob Sie sich das vorstellen können. Also als Physiotherapeutin, wir haben die Energie aus dem Raum genommen und haben sie an die Patienten weitergegeben, dass denen besser geht. Und wir hatten Erfolge. Also es ist jetzt nicht so, dass die Sachen nicht funktionieren. Die funktionieren sehr wohl. Wir waren sehr erfolgreich in der Arbeit, sonst hätten wir es ja auch nicht gemacht. Ne? Ich würde ja nichts machen, wenn es nicht funktioniert. Also mein Hauptziel war, dem Patienten muss besser gehen, egal wie. Ja, ich mache alles ich habe viel gemacht. Und um aber so ein Kanal sein zu können für diese Energie, muss ich auch meine eigenen Blockaden natürlich immer wieder frei halten. Das heißt, ich habe selber sehr viel meditiert, habe dann kinesiologische Übungen gemacht, um diese Energieblockade lösen. Angefangen von Reiki, Hakomi habe ich sehr lange Zeit gemacht. Der Weg der inneren Achtsamkeit ist das aus dem Buddhismus und habe so versucht, immer diesen Standard auch zu halten, weil wenn Sie mal Erfolg haben und Sie stehen vor dem Patienten, erwartet er ja wieder, dass Sie ihm helfen. Das heißt, der Druck ist schon auch da, ne? Und dem will man ja auch gerecht werden. Und unter dem Druck stand ich auch und habe sehr erfolgreich, wie gesagt, gearbeitet, aber innerlich ging es mir dabei eigentlich immer schlechter, weil ich gemerkt habe, ich kann das bald nicht mehr leisten. Ich brauchte immer neue Methoden, immer wieder neue Fortbildungen, immer wieder neue Therapien, in denen ich weiterkommen wollte, weil nach meiner Vorstellung, auch vom buddhistischen Denken, muss ich ja ständig auch diese innere Reinigung vollziehen, damit es überhaupt funktioniert, auch mit dem Energiefluss weiter funktioniert. Und in der Phase bin ich eigentlich immer tiefer in die Esoterik reinkommen und habe durch eine tiefe Depression irgendwann mal festgestellt, dass ich so auf keinen Fall weitermachen kann. Mein Karma wird sich verschlechtern, das war mir klar. Ich kann das nicht mehr leisten. Der Druck irgendwann mal, ich weiß noch, es war ein Mittwochabend, zu wissen, ich muss am nächsten Morgen wieder vor diesen Patienten stehen und ich krieg's einfach irgendwann mal auch nicht mehr durch diese Übungen hin und auch mit meinem Guru, den ich damals hatte, ist ein wenig stagniert, ne? Es wäre jetzt dran gewesen, die nächste Stufe, ich müsste irgendwo anders jetzt noch hin und habe gedacht, jetzt brauche ich einfach mal eine Auszeit. Ich muss einfach aussteigen aus diesem Leben, bevor ich mein Karma verschlechter und wollte mir das Leben nehmen. Und in die Situation hinein, da hat Gott gesprochen durch ein Bibelwort, durch den Psalm 91. Ich weiß nicht, ob Sie den kennen. Da steht, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn, meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Und in dem Moment wusste ich, es gibt einen Gott, der mich liebt, der will, dass ich lebe und der hat irgendwas vor mit mir. Was, wusste ich nicht. Aber ich wusste, ich soll weiterleben. Und so bin ich dann auch in den nächsten Tag und war getragen von diesem Wissen, es gibt Gott und er liebt mich und ich soll weitermachen. Und ich habe aber weiterhin so gearbeitet und habe dann diesen Gott gesucht, habe dann auch so Christen kennengelernt. Das war, ich erzähle das so kurz, spannend, weil die haben sich so immer so getroffen, sie nennen das wahrscheinlich Hauskreis, und dann haben die, da hingen überall Zettel, ne, am Kühlschrank, was würde Jesus essen? Am Fernseher hing, was würde Jesus anschauen? Im Bad, da habe ich gedacht, du Liebe, das erzähle ich Ihnen gar nicht. Und dann habe ich gedacht, das ist jetzt schon spannend. Jedenfalls habe ich dann gedacht, jetzt fragst du ihn mal, so wie diesen Jesus, kann man den kennenlernen, kommt er noch, ist das euer Guru? Oder? Und dann haben sie mich angeschaut und gesagt, nee, das ist doch Jesus Christus und der Sohn Gottes. Und dann habe ich gedacht, nee, das kann jetzt nicht sein. Ich meine, der vom Kreuz, das geht gar nicht. Also alles, aber das geht gar nicht. Also Gott fand ich cool, das war gut, aber dieser Jesus Christus, dieses Kreuz, das geht gar nicht. Auf jeden Fall bin ich dann da weg und habe weiter in meiner Praxis da weitergearbeitet. Und als ich gerade mal wieder einem Patienten so Energie geben wollte, hat er dann mich gefragt, was ich denn da mache. Dann sage ich, gebe ihm Energie, dann fühlt er sich besser, dann geht's ihm gut. Und dann habe ich gesagt, ja, das braucht er nicht, er hat ja Jesus. Und ich dachte, du liebe Zeit, schon wieder einer. Und diesmal konnte ich aber nicht davonlaufen, weil der hatte immer so Mammutrezepte. So, der war Privatpatient, der hatte also immer so 10er Rezepte und immer 40 Minuten und so. Der hat dann auch immer mal wieder was gesagt. Ich habe jetzt da nicht so viel zugehört, aber der war auf jeden Fall sehr sympathisch. Und der wollte dann meine Telefonnummer und hat dann gesagt, ja, wie, falls ich mal weggehe, ne, von der Praxis, und ich hätte ihm sehr geholfen. Na, ich dachte, ja gut, der ist so über 50, da passiert nichts, das kannst du machen. Und der hat mich dann mal eingeladen zu einem Gottesdienst. Und zwar hat er mir auf Band gesprochen, er sagt, er wird mich da einladen am nächsten Morgen. Und da kam ich gerade um 4 Uhr morgens zurück von einem Junggesellinnenabschied meiner Freundin. Und ich dachte, das geht gar nicht. Also um 8 Uhr treffen wir uns. Ich dachte, das ist genau. Ich gehe jetzt ins Bett und wenn Gott meint, ich müsste dahin, dann soll er mich mal wecken. Und ich war tatsächlich hellwach, sehr früh. Und ich dachte, okay, also ich soll dahin. Dann gehe ich halt dahin. Dann bin ich dorthin und habe nichts verstanden. Aber die Leute waren echt sehr nett und sehr freundlich. Es war ich weiß nicht, mir wäre es die ganze Zeit zum Heulen gewesen. Es war echt eine schöne Atmosphäre, also es war irgendwie nett. Und er hat dann noch mir gesagt, ja, es wäre dann noch so ein Musical am Abend, kostenlos, der Eintritt, und das heißt Genesis, und es wäre da in Sindelfingen. Und ich denke, ja, der meint bestimmt Genesis von Phil Collins. Da gehe ich hin. Wusste gar nicht, dass der auch Christ ist. Und da bin ich da hin und habe dann schon schnell gemerkt, dass es also nicht Phil Collins war, sondern da wurden dann, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, so mit so Dia-Projektoren, also da wurde dann Adam und Eva und so. Also das hat mich dann sehr herausgefordert, weil ich ja eher Anhänger der Evolutionstheorie war. Aber die haben das sehr gut gemacht, die haben das einfach so stehen lassen mit Adam und Eva und dann auch die Evolution so als Theorie stehen lassen. Und da habe ich gedacht, da hörst du jetzt einfach weiter zu. Und irgendwie habe ich im Laufe dieses Musicals, wie die das gemacht haben, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall hat Gott es gemacht, dass ich plötzlich kapiert habe, wer dieser Jesus ist und dass ich den brauche, sonst komme ich nicht zu diesem Gott, und den wollte ich ja. Und am Schluss von diesem Musical war dann das Angebot, wer jetzt ein neues Leben beginnen möchte, der soll die Hand heben, mit Jesus, ein neues Leben. Das heißt, ich muss mein altes aufgeben und ein neues beginnen. Ich wollte ja ein neues Leben. Na, das war ja schon, das war ja das Ziel. Aber in mir drin, hätte nicht gedacht, wie stolz ich selber auch bin, dass ich so mir schwer getan habe. Weil das heißt ja, das andere war alles falsch. Und ich fand mich jetzt nicht ganz so schlecht, eigentlich. Aber es war ein echter Kampf, und ich bin heute so dankbar, dass meine Hand hochging, wie auch immer, auf jeden Fall, die war oben. In dem Moment war es wirklich, es wird hell, und es sind wie Ketten von mir gefallen, und ich wusste gar nicht, wie finster es vorher war. Ich dachte, ich war auf dem Weg der Erleuchtung. Ne? Als Buddhist will man ja auch zur Erleuchtung. Und es war so finster. Gegen dieses Licht, in das ich dann gekommen bin durch Jesus, das war gigantisch. Eine völlig andere Welt, und eine Freude kam in mein Herzen, die habe ich bis heute nicht verloren, auch diesen Frieden. Das ist wie Heimkommen. Und da möchte ich eigentlich auch bleiben. Und das ist auch dieser Vers, den ich dieses Jahr sehr schön auch finde, Gott nahe zu sein, das ist mein Glück. Gott, in Gottes Nähe, es ist so schön, mit ihm zu leben. Und das wünsche ich jedem von Ihnen, dass er das selber erlebt, wie es, was es heißt, Jesus kommt in dein Leben und macht es neu. Mein Leben hat er komplett neu gemacht. Völlig verändert und völlig revolutioniert. Und dafür bete ich jetzt auch noch. Vater, ich danke dir, dass du uns hier nicht allein gelassen hast auf dieser Welt, dass du uns deinen Sohn geschickt hast, der uns erlöst hat, und ja, dass wir jetzt einfach versetzt werden können von diesem Reich der Finsternis ins Reich des Lichts. Ich danke dir, dass es möglich ist. Und ich wünsche mir so, dass jeder, der hier sitzt, auch von dir, Jesus, angesprochen wird und das Herz geöffnet wird, dass er das erlebt, diese Freude und diesen Frieden zu erleben, dieses Heimkommen. Vielen Dank jetzt auch, dass du da bist und dass du mit jedem von uns mitgehst. Amen. So, jetzt bin ich eigentlich zu Ende. Es ist Punkt 11. Ich habe noch was mitgebracht. Und zwar, so viel Zeit haben wir noch, oder? Kurz. Weil ich habe jetzt eine Liste auch mitgebracht. Dass Sie können mich dann viel fragen noch. Ich bin noch da. Bloß zu Beginn ist mir das nur ganz arg wichtig. Mir ist wichtig, das geht hier nicht darum, um richtig und falsch, sondern mir geht es darum, dass Sie vor allem mit Jesus lebt. Und er hat mein Leben komplett verändert. Also, ich habe damals nach diesem Musical, hat mich dann noch so eine Frau da angesprochen. Ich sah schon ziemlich mitgenommen aus, gell? Ich hatte so schwarze, kurze Haare mit 1000 Löcher überall und völlig verheult. Und die hat gemeint, ja, ob ich noch Fragen hätte. Und dann ich sage, ja, ich hätte schon noch ein paar Fragen. Ich bin jetzt irgendwie Christ, und was mache ich jetzt? Jetzt gehe ich heim und dann gehe ich wieder schaffen. Und was heißt das? Und sie hat mir damals gesagt, ja, du bist jetzt in diesem Licht und in dem Licht bleibst. Und ich sage, ja, das habe ich erfahren, tatsächlich, die hat das irgendwie auch gemerkt, in dem Licht bleibe ich. Und dann hat sie gemeint, so, und das ist so, vielleicht kennen Sie die Geschichte, es gibt jetzt einen schwarzen und einen weißen Hund in deinem Leben. Und dann habe ich gedacht, ja, okay, also der schwarze Hund, der ist 26 Jahre alt, so alt war ich damals, der hat immer von dem gelebt, was du willst, ne? Dein Ich, dein Ego. Und den ignorierst du jetzt mal. Jetzt ist ein weißer Hund da, der ist ganz klein und ganz schwach. Und den muss ich jetzt echt ernähren, ne? Der braucht Futter. Und der frisst nichts anderes wie Wort Gottes, die Bibel. Ich soll Bibel lesen, als Nahrung für den weißen Hund. Und ich soll im Neuen Testament anfangen. Ich dachte, ja, ich habe schon Blöderes gemacht. War ich halt auch. Ja, ich habe schon wirklich ganz lustige Sachen gemacht. Dann mache ich das, dann füttere ich den weißen Hund und so bin ich heim. Und so war mein Anfang mit diesem Christsein und da habe ich angefangen, Bibel zu lesen. Ich weiß nicht, ob Sie das schon mal gemacht haben, aber Sie müssen mal, also Matthäus, ne, und dann lesen Sie den Namen, die kann ich nicht mal aussprechen. Und dann habe ich gedacht, egal, wenn der das ist, der weiße Hund, es ist halt. Und so habe ich das Schritt für Schritt durchgelesen und dann dachte ich, ich muss es ja nicht alles verstehen, Hauptsache der weiße Hund wird ernährt. Und der ist gewachsen und irgendwie habe ich mit der Zeit auch immer mehr verstanden. Und vor allem, was passiert ist, dass diese Freude und dieser Friede, der wurde immer größer. Und ich war in meiner Arbeit, ich habe darüber gar nicht nachgedacht, nicht mehr energetisch gearbeitet oder mal irgendwie, ich habe es vergessen. Ich habe, glaube ich, echt vergessen. Und habe einfach den Leuten auch von meinem Jesus erzählt und bin so in meiner Praxis weiter vorangegangen. Und als ich dann mich selbstständig gemacht habe, als Heilpraktiker, da habe ich da erst meine Liste geschrieben, ne? Also ich hätte alles gemacht, ne? Homöopathie, Akupunktur, Reiki, ich hätte alles, da war alles drauf. Und dann habe ich gedacht, irgendwie, jetzt ist es nicht so gut. Das Licht wird jetzt irgendwie weniger, also irgendwie, war kein Friede mehr in mir. Und ich habe gemerkt, das passt jetzt nicht mehr. Und so habe ich angefangen, mit Jesus drüber zu sprechen. Und ich sage, Herr Jesus, das ist dein Leben, ne? Also ich habe es dir ja gegeben, von daher, jetzt bin ich gespannt, was du mit dieser Praxis vorhast. Dann fang mal an zu strukturieren. Und dann hat er angefangen zu streichen. Und da ist ziemlich viel rausgefallen. Dann habe ich gedacht, ja, Jesus, du bist witzig, wovon lebe ich? dann lese ich tatsächlich in Matthäus 6, ich soll mir da keine Sorgen machen, wovon ich leben soll, was ich essen und trinken soll, sondern er sorgt für mich. Und ja, hat mich dann auch einer vom Heilpraktikerverband gefragt, was ich eigentlich jetzt mache. Und dann sage ich, ja, ich mache Osteopathie, manuelle Therapie, alles andere habe ich jetzt mal, lasse ich gerade weg, weil ich Christ bin. Und dann hat er gesagt, ja Mädle, wovon willst du leben? Und er sagt, das weiß ich jetzt so genau auch nicht, aber ich habe in einem Buch gelesen, in der Bibel, dass Gott mich versorgen wird. Da sind wir mal gespannt. Und ich kann Ihnen versprechen, also Gott versorgt und er hat mich versorgt. Das Schöne ist, je mehr ich auch weglassen habe, umso mehr sind mir die Augen aufgegangen, was es sonst noch gibt. Diese Vielfalt von medizinischen Heilverfahren, die eigentlich Gott bereithält und die total gut sind, die habe ich total vergessen. Die waren wie weg und die waren plötzlich da. Und so ist diese Liste entstanden, die ich Ihnen jetzt auflege. Und dann können wir gerne ins Gespräch nachher noch kommen. Ich bin jetzt noch da. Jetzt bin ich echt fertig. Danke.